Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Mit der kleinen Form, mit dem überschaubaren Kreis, mit den wenigen Zeilen, damit beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe von Kultur heute. Die Bayerische Staatsoper in München hatte gestern Abend zum hochkarätig besetzten Kammermusikkonzert per Livestream geladen. Wir sprechen darüber. So wie wir mit der Hornistin Sarah Willis reden, die nämlich heute Abend im Deutschlandfunk in Köln ein Konzert geben sollte, das auch tun wird, allerdings auch das ohne Publikum. Bevor wir uns dem solistischen oder auch kammermusikalischen Musizieren widmen, soll es um die vielleicht reduzierteste Form des Schreibens gehen, um die Poesie. Das Literaturmuseum der Moderne in Marbach bei Stuttgart, das beteiligt sich natürlich intensiv daran, im Hölderlin-Jubiläumsjahr den württembergischen Dichter zu feiern und seine Werke zu beleuchten. An diesem Freitag jährt sich der Geburtstag des Johann Christian Friedrich Hölderlin ja zum 250. Mal. Mit entsprechender Geburtstagspünktlichkeit sollte deshalb in diesen Tagen im Marbacher Literaturmuseum eine Ausstellung eröffnet werden unter der Überschrift Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie. Corona-bedingt wurde auch sie abgesagt, inklusive natürlich der Eröffnungsrede des Bundespräsidenten. Doch unser Kritiker Christian Gampert konnte sich vorab informieren und ich habe ihn gefragt, wessen Gedichte stehen denn eigentlich im Mittelpunkt dieses Ausstellungsprojektes? Sind es die des Jubilars Hölderlin oder geht es um Sprachen der Poesie ganz allgemein?
Na, beides. Also es stehen natürlich die Hölderlin-Gedichte im Mittelpunkt. Es steht aber auch im Mittelpunkt das Publikum, das hoffentlich dann irgendwann mal kommen wird, erfahren kann, wie man diese Gedichte eigentlich lesen kann, nämlich mit Augen, Ohren, Fingern, also mit allen Sinnesdimensionen. Und das Konzept dieser Ausstellung ist offensichtlich angelehnt an das, was man auch schon im Hölderlin-Turm gemacht hat in Tübingen, der ja zum Literarischen Museum jetzt gemacht wurde, dass man nämlich versucht, dem Publikum zu zeigen, wie hat er das eigentlich gemacht? Nach welchem Metrum geht er davor? Wie ist so eine Strophe gebaut? Was für Metaphern werden da verwendet? Gibt es da bestimmte Bestandteile, die immer wiederkehren? Wie kann ich als Publikum damit umgehen? Das ist so das Konzept. Da gibt es auch bestimmte Poesiemodelle. Der Poesieautomat von Hans Magnus Enzensberger kommt zu neuen Ehren. Da werden Hölderlin-Fragmente reingefüttert und man kann also dann drehen und sich ein eigenes Hölderlin-Gedicht automatisch generieren lassen. Das sind so die Möglichkeiten, die diese Ausstellung böte.
Also es geht um Gedichtanalyse auf anderen Wegen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, auf museumsdidaktischen Wegen. Aber es ist natürlich auch so, dass man was über die Person Hölderlin erfährt, über seine Weltsicht und über seine eventuell dann doch vorhandene Modernität. Wobei ich mit dieser These so ein bisschen Schwierigkeiten habe, weil Hölderlins Stern am Literaturhimmel war ja Schiller. Und ich weiß nicht, ob die Modernität für die überschäumenden Hymnen Hölderlins wirklich geltend zu machen ist. Für das Spätwerk gilt das sicher, dass das sozusagen die Wiege der modernen Lyrik ist, weil da geht es ja doch immer mehr in Richtung Fragmentierung und auch Sprachlosigkeit. Also Scardanelli ist ja eine Maske, da zerbricht ja eine ganze Welt und das ist auch das, was ihn dann mit späteren Dichtern verbindet, vor allem natürlich mit Celan, wobei man sagen muss, es gibt ja eine große Hölderlin-Rezeptionslücke. Das ganze 19. Jahrhundert kann ja mit ihm gar nichts anfangen. Und dann kommt Stefan George, dann kommen die Expressionisten, die ihn wiederentdecken. Und dann kommt auch Celan.
Also um diese, die nach dieser Pause in Anführungsstrichen wieder einsetzen, geht es auch. Was haben denn diese nachfolgenden Literatengenerationen von ihm abgeschaut? Inwiefern haben die sich inspirieren lassen von seiner sehr komplexen Sprache, von seiner sehr komplexen Syntax auch?
Ja, natürlich. Von seinen poetischen Methoden einerseits, von seinen Metaphern, von den Synästhesien, aber auch von diesem Wandeln am Rande der Sprache, der Sprachmöglichkeit. Und ich glaube, das ist auch das, was Celan mit ihm verbindet. Es gibt ja dieses berühmte Gedicht Tübingen-Jena, wo Celan ja doch diesen Hölderlin-Turm quasi für sich entdeckt und auch reklamiert. Hölderlin hatte diese ungeheure Einsamkeitserfahrung und Celan kommt aus der Holocaust-Erfahrung, die ja dann letztlich auch eine nicht überwindbare Einsamkeit für ihn war. Und ich glaube, dass diese Lyrik Celans, die ja nah am Schweigen immer entlang hangelt, dass die da wirklich eine große Gemeinsamkeit zu Hölderlin entwickelt und dass das wirklich das Kernstück dann auch dieser Ausstellung ist.
Christian Gampert über Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie, eine Ausstellung des Literaturmuseums der Moderne in Marbach, dort allerdings vorerst nicht für Besucher geöffnet. Saaltüren bleiben also geschlossen und Sitzreihen bleiben leer. Zahllose, mühevoll entworfene und monatelang vorbereitete Veranstaltungen werden abgesagt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Auch der Deutschlandfunk im Kölner Süden ist Kulturveranstalter. Im funkhauseigenen Kammermusiksaal finden 6-mal pro Saison für rund 400 Besucherinnen und Besucher die Radaberg-Konzerte statt. Und das schon seit Jahrzehnten. Auch für diesen Dienstag war ein solches Kammermusikkonzert geplant mit den Hornisten Sarah Willis und Felix Klieser, dem Amaryllis-Quartett und Musik von Beethoven, Mozart und dem Schweizer Komponisten David Philipp Hefti. Das Konzert war geplant, wird auch gespielt heute Abend, allerdings ohne Publikum im Saal, dafür aber zu hören am 30. März im Radio. Die Hornistin Sarah Willis ist Mitglied der Berliner Philharmoniker und aktive Musikvermittlerin auf diversen medialen Wegen, unter anderem auf der Philharmoniker-eigenen Plattform Digital Concert Hall. Ich habe vor der Sendung mit Sarah Willis gesprochen. Von einem Geisterkonzert spricht man ja mittlerweile, wenn ein Konzert gespielt wird ohne Zuschauer. Ist diese Situation auch für Sie als Musikerin gespenstisch?
Ich muss sagen, dass ein Konzert ohne Publikum ist schon mal was Merkwürdiges. Also wir haben letzte Woche gespielt in der Philharmonie ein Konzert für unsere Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall. Wir haben wie im Konzert gespielt, nur da war kein Mensch da. Wir haben uns schick angezogen, wir sind auf die Bühne getreten, als ob es Applaus gegeben hätte, aber war niemand da. Aber es war uns trotzdem sehr, sehr wichtig zu spielen und wir wussten, dass so viele Menschen auf der ganzen Welt zugeschaut haben. Musik ist zum Teilen.
Stellen Sie sich das Publikum vor? Haben Sie also die Menschen vor Augen, die Ihnen in diesem Moment irgendwo anders auf der Welt zuhören? Hilft das, so eine Vorstellungskraft?
Wir spielen jede Woche live im Internet. Zum Beispiel meine Familie ist so überall gestreut in der Welt. Meine Mutter ist in London, mein Bruder ist in Amerika und die gucken immer. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man spielt und weiß, dass die Familie guckt. Und das war letzte Woche auch so, dass ich wusste, dass die dabei waren mit ganz, ganz vielen anderen. Und als ich in der Pause wieder ins Stimmzimmer kam, da waren endlose Meldungen von überall auf der ganzen Welt. Wir schauen, wir sind dabei. Und das hat uns Kraft für die zweite Hälfte gegeben.
Die Berliner Philharmoniker sind ja mit ihrer Digital Concert Hall wirklich Vorreiter. Im Moment versuchen ja alle, ihre Veranstaltungen ins Netz so schnell wie möglich zu bekommen. Aber die Digital Concert Hall, also dieser digitale Konzertsaal der Berliner Philharmoniker, der war ganz vorne mit dabei. Was braucht es eigentlich, um ein Konzert gut, ich sag mal, über die Rampe zu bringen für ein Publikum, das nicht in unmittelbarer Nähe ist?
Wir haben ein unglaublich gutes Team. Wir haben 2 Studios oben extra dafür angebaut. Da ist ein Regisseur dabei, ein Partiturleser, ein Kameramann, ein Tonmann, jemand, der das Bild kontrolliert. Also das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Die Partituren werden studiert und Kameras eingestellt. Um sowas richtig gut in die Welt zu setzen, braucht man ein super, super Team und sehr, sehr gutes Equipment.
Also es ist doch eindeutig was anderes als der gute alte Fernseher, in dem wir ja auch aufgezeichnete Konzerte sehen können.
Die Qualität ist natürlich ähnlich, nur wir können so viele Menschen erreichen auf der ganzen Welt gleichzeitig. Und das ist etwas, was Musik wirklich gut kann. Musik verbindet. Und wir haben das jetzt erlebt, also dieses Gefühl vom verbunden sein, haben wir alle sehr stark erlebt letzte Woche in dieser Geisterkonzert, wo wir für einen leeren Saal gespielt haben. Aber so viele haben geschaut auf den ganzen Welt und die haben alle geschrieben, wir haben applaudiert. Und irgendwie am Schluss, obwohl wir nach den letzten Tonen totale Stille im Saal hatten, haben wir das gespürt.
Also der Erfolg ist auf Ihrer Seite. Auf der anderen Seite, ganz am Anfang, gab es ja viele Unkenrufe. Da hieß es ja immer, die Digital Concert Hall, die wird wahrscheinlich den echten Konzertsaal eines Tages abschaffen. Das heißt, die Erfolgsgeschichte der Berliner Philharmoniker beweist eigentlich das Gegenteil?
Genau so war das. Am Anfang haben Leute gesagt, seid ihr verrückt. Die Leute werden nicht mehr ins Konzert kommen, die würden nur auf ihrem Sofa zu Hause bleiben. Aber wir haben erfahren, es ist genau das Gegenteil. Überall, wo wir in der Welt auf Tournee sind, warten Leute auf uns am Bühneneingang und sagen uns, danke, danke für die Digital Concert Hall. Wir sind extra deswegen jetzt hierher gereist. Wir kennen euch so gut vom Bildschirm und das hat wirklich nicht das gemacht, was viele befürchtet haben.
Was den Ton und was das Bild angeht, sind ja dann die Produkte der Digital Concert Hall wirklich Hochglanzprodukte. Ganz anders ist das, was im Moment der Pianist Igor Levit jeden Abend veranstaltet in diesen Corona-Zeiten. Per Twitter nämlich kann man seine sehr unkonventionellen Hauskonzerte verfolgen. Da stellt er einfach das iPhone auf und spielt für seine Fans, für alle, die in diesen etwas einsamen Zeiten teilhaben wollen an der Musik. Ist das denn ein Modell auch, das Ihrer Meinung nach jetzt Schule machen könnte?
Es werden viele, viele Leute das jetzt machen, weil Musiker sitzen jetzt teilweise 6 Wochen zu Hause und dürfen nicht in den Konzertsälen. Aber Musiker wollen ihre Musik teilen mit der Welt. Und auch wenn man nur ein iPhone aufstellt, das ist natürlich nicht diese Hochglanzproduktion, was man gewohnt ist. Egal, man will es einfach die Musik in die Welt bringen und ich finde, was Igor macht, wirklich super. Und wir planen auch alles Mögliche, auch in der Horn-Community, was wir jetzt noch in den nächsten Wochen machen können, um die Laune hochzuhalten.
Heute Abend aber erstmal treten Sie auf, in Anführungsstrichen, im Deutschlandfunk Kammermusiksaal. Was für ein Konzert wird das werden? Werden Sie auch da sich vorstellen, wie die Radiohörer dann am 30. März im Deutschlandfunk vor dem Radio sitzen und Ihnen zuhören?
Natürlich werden wir uns das so vorstellen. Man will natürlich perfekt spielen. Horn ist ein besonders gefährliches Instrument. Wir sagen immer, das ist Gottes eigenes Instrument, weil man weiß, wenn man was reinbläst und nur Gott weiß, was rauskommt, weil es ein sehr kompliziertes Instrument ist. Und ohne Publikum, wie Sie gesagt haben, aber wir hoffen, dass viele Leute dann zuhören werden und wir werden einfach unser Bestes geben.
Das sagt die Hornistin Sarah Willis. Sie spielt heute Abend im Deutschlandfunk Raderberg-Konzert in Köln. Hören können Sie es dann am 30. März im Deutschlandfunk ab 21.05 Uhr in der Sendung Musikpanorama. Was bei den Berliner Philharmonikern die Digital Concert Hall ist, das heißt bei der Münchner Staatsoper www.staatsoper.tv. Nicht erst in veranstaltungslosen Corona-Zeiten wird dort digital gezeigt, was sich auf der Bühne ereignet. Gestern Abend hätte es eigentlich ein groß besetztes Orchesterkonzert sein sollen unter der Leitung der Dirigentin Joanna Malwitz und mit dem Pianisten Igor Levit als Solist. Da aber einige Musiker unter Quarantäne stehen bzw. sie sich selbst verordnet haben, wurde kurzerhand umdisponiert. Das Ergebnis? Ein abwechslungsreiches Kammerkonzert, das unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs für uns verfolgt hat. Saal versus Sofa. Herr Fuchs, wie anders nehmen Sie als professioneller Zuschauer, der Sie ja sind, ein Konzert wahr, wenn Sie jetzt mal nicht im Parkett sitzen, sondern in den eigenen 4 Wänden?
Also ausnahmsweise, um was ganz Persönliches zu sagen, ist das ein bisschen anders, weil ich dazu einfach ein Glas Wein trinken kann. Das liegt natürlich auch an der gesamten Stimmungslage. Und diese Möglichkeit gibt es natürlich, was ja in den Opernhäusern ein absolutes No-Go ist. Aber um jetzt mal ganz ernst zu werden, klar, man sitzt vor seinem Rechner, man hat gute Kopfhörer auf und bekommt dann, wie es gestern der Fall war, tatsächlich einen sehr, sehr starken, tollen Surround-Sound. In einzelnen Momenten ist das dann vielleicht sogar vom Erlebnis ist wirklich intensiver, als wenn ich jetzt im Nationaltheater zum Beispiel in der Galerie sitze und wirklich die Figuren dann nur noch Briefmarken groß sind. Also das hat sicher einen Vorteil und das liegt auch daran, dass es eine tatsächliche Bildregie gab, eine, wenn man so möchte, auch Inszenierung dieses speziellen Konzertes und zwar nicht mit großen Effekten, aber sehr wohl mit Großaufnahmen etwa des Lüsters oder auch des sanft erleuchteten Zuschauerraums, der sanft erleuchteten Logen, die natürlich alle leer sind. Aber wenn da das ein oder andere Mal die Kamera rüberschweift und wir dann eben Christian Gea, Gerhold Huber und Christina Lanzhammer haben mit dem Liederalbum für die Jugend von Schumann, dieser Hoffnungsmusik, wo es viel um Frühling geht, um das Ende einer düsteren Zeit, etwa auch um Sterne, hat das was sehr Berührendes und letztendlich auch was sehr, sehr Ehrliches in diesen Zeiten.
Sie haben jetzt gerade schon ein paar Namen genannt. Was hat man denn insgesamt für ein Programm jetzt überhaupt auf die Beine stellen können? Dann doch ziemlich spontan, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also neben dem erwähnten Gerha und Huber und Lanzhammer im Übrigen, die alle nicht in Abendkleidung kamen. Gerha kam also mehr oder minder in einem einfachen Hemd, was sehr ungewöhnlich ist. Den kennt man ja eigentlich nur im Frack. Und am Ende gab es auch eine ganz kurze schüchterne Verbeugung. Dann gab es einen kleinen Umbau zu einem Streichquartett, dem 14. von Mozart, das gespielt wurde als Aufzeichnung, dann Igor Levit mit den Diabelli-Variationen. Und dann aber eigentlich als dramaturgischen Höhepunkt, das fand ich sehr, sehr stark, nach, muss man sagen, fast 3 Stunden, so lang ging dieses Konzert, Opercussion, eben eine Perkussionsgruppe aus dem Bayerischen Staatsorchester, die gespielt haben, Bearbeitung von Bach und ein Stück von Chick Corea. Das ist ein kleiner Höreindruck.
Ja, deutlich zu hören, Johann Sebastian Bach, das war das Präludium Nummer 2, C-Moll, Bachwerkeverzeichnis 847, deutlich bearbeitet von Opercussion. Gehen wir nochmal zurück im Programm, Herr Fuchs. Was für eine Atmosphäre, Sie haben es gerade schon so ein bisschen beschrieben, was für eine Atmosphäre herrschte in dem Saal, beziehungsweise in der Übertragung, ein Saal dann doch ohne Publikum?
Ja, also ich meine, das wirkt auf der einen Seite eben wirklich gespenstisch, das ist schon klar, weil das natürlich alles fehlt, weil natürlich beim Verbeugen, beim nicht vorhandenen Applaus, wenn die Musikerinnen und Musiker sich dann verbeugen, das auf den ersten Moment fast unfreiwillig komisch wirkt, aber man hat das ja sehr schnell verstanden, dass das sozusagen eine Geste ist an das imaginäre Publikum im Saal und an uns alle hier draußen. Das ist letztendlich dann schon so etwas wie ein Geschenk, finde ich, dass so etwas möglich ist. Und es wird auf jeden Fall bei mir, also diese Bilder des Saals und dieses Spezielle, auch der Auf- und Abbau des Flügels, wo man so einen Spot sieht und der langsam rein und rausgebracht wird etwa, das wird natürlich bleiben. Wenn wir hoffentlich in ein paar Wochen, im schlimmsten Fall in etlichen Monaten, wieder in diesem Saal sitzen, das brennt sich ein. Und ich finde es extrem, muss ich sagen, positiv, dass dann auch diese spontanen Aktionen möglich sind. Es soll so sein in München, dass es ab sofort jeden Montag Kammerkonzert gibt. Das ist ja auch die Stunde tatsächlich der Kammermusik, weil eben natürlich dann, klar, wenig Leute proben müssen und die in einem gewissen Abstand auch voneinander sitzen können oder stehen können noch und da keine so große Ansteckungsgefahr ist. Und so etwas regelmäßig.
Und es klingt so, als wäre die Leitung plötzlich beendet worden. Ja, das war Jörn Florian Fuchs. Wir sprachen über das 5. Akademiekonzert der Bayerischen Staatsoper. Gestern Abend war es live zu sehen im Netz und heute Abend ab 20 Uhr steht es dann online zum Nachschauen und natürlich auch zum Nachhören. Die National Gallery in London lädt weiterhin zum Schauen ein. Wir haben geöffnet und heißen unsere Besucher wie üblich willkommen. So steht es im Moment noch auf der Website der weltberühmten Gemäldegalerie. Dort ist derzeit eine Sensation zu sehen. 6 Gemälde von dem Renaissance-Meister Tizian, deren Geschichte auch die Geschichte internationaler Kulturkontakte ist, wie sie im Moment nicht gepflegt werden können. Zum einen zwischen Venedig und Madrid im 16. Jahrhundert und zum anderen zwischen Boston, Madrid und London in unserer Zeit. Tizian, Love, Desire, Death heißt die Ausstellung, Liebe, Verlangen und Tod. Friedbert Meurer erzählt die außergewöhnliche Geschichte.
Es ist eine Wiedervereinigung von 6 Gemälden, die alle Kunstgeschichte geschrieben haben. Tizians Werke hingen zuletzt 1579 zusammen, also nur bis kurz über seinen Tod hinaus, in einem Saal oder zumindest einem Palast in Madrid. Dann wurden sie in alle Welt verstreut und es hat die National Gallery einige Anstrengungen gekostet, die kostbare Poesie genannte Serie Tizians wieder zusammenzuführen. Diana und Akteon sowie Diana und Callisto sind bis heute die teuersten Kunstwerke, die jemals von einem der großen britischen Nationalmuseen erworben wurden. Tizian, Liebe, Verlangen und Tod heißt der Titel der Ausstellung und Desire, also Verlangen, entpuppt sich für Co-Kurator Thomas Dalla Costa als sehr vielschichtige Eigenschaft. Venus begehrt auf einem anderen Bild Adonis, der nicht zur Jagd aufbrechen soll. Sie weiß, dass ihm etwas Schlimmes droht. Oder dort hat sich Zeus in einen Stier verwandelt und verschleppt Europa. Das alles gehört zur menschlichen Natur. Wir begehren etwas und Tizian konnte das großartig darstellen.
And that's what Titian was great doing.
Tizian malte die Werke der Poesie für den spanischen Prinzen und späteren König Philipp II. 1548 trafen sich die beiden persönlich in Mailand. Der Künstler aus Venedig war 60 Jahre alt, Philipp dagegen 21 Jahre jung. Gemeinsam kam man wohl auf die Idee, dass Tizian die Metamorphosen des römischen Dichters Ovid und die darin geschilderte Mythologie in Gemäldeform interpretiert. Tizian gelang es in seinen Meisterwerken fast wie ein Filmregisseur, ausdrucksstark menschliches und göttliches Leben abzubilden. Spektakulär stürzt sich Perseus ins Wasser, um Andromeda vor einem Seemonster zu retten. Tizian setzte damit für Kurator Dalla Costa auf Jahrhunderte hin Maßstäbe.
This is one of the most important series of painting ever created in the Western art.
Diese Gemäldeserie ist eine der wichtigsten, die jemals in der westlichen Kunstwelt geschaffen wurde. Der Raub der Europa ist das bedeutendste klassische Werk, das es in einer Sammlung in den USA gibt. Dieses Bild hat das Museum in Boston noch nie als Leihgabe verlassen. Das ist ein großer Tag für uns und London.
This is a great day for us and for London.
Im Englischen trägt das Werk den wohl korrekteren Titel »Die Vergewaltigung der Europa«. Verzweifelt dreht sich Europa auf dem Rücken des Stiers noch herum, der sie nach Kreta entführt. Die National Gallery hat dieses Gemälde, wie auch die anderen, reinigen lassen, sodass sie jetzt wieder heller sind und das Blau des Himmels besser zum Vorschein kommt. Die Ausstellung in London ist also eine Schau der Superlative, fokussiert auf einen einzigen Raum. Die National Gallery hat noch weitere Werke Tizians in ihrem Besitz, die man gleich einen Saal weitersehen kann. Der ältere Tizian aber, das wird beim Vergleich klar, ist auf dem Höhepunkt angelangt. Das war wahrscheinlich das produktivste Jahrzehnt für Tizian überhaupt. Er wurde älter und sah, wie Freunde und Bekannte um ihn herum starben oder krank wurden. Er wollte sich selbst etwas beweisen und sich bestätigen. Er verfügte über die Reife, etwas so Großartiges zu erfinden. Er illustrierte hier nicht ein Gedicht, er gestaltete es.
Tizian in der National Gallery in London, Friedbert Meurer berichtete. Wir haben in dieser Sendung schon mehrfach darüber gesprochen. Die Kultur weicht wegen der Corona-Ansteckungsgefahr zunehmend ins Netz aus. Mehr dazu jetzt auch in den Kulturnachrichten mit Katrin Weller.
Ja, ein weiteres Beispiel dafür, die Biennale für aktuelle Fotografie, eines der bundesweit größten Ausstellungsfestivals für Fotokunst, bietet ab sofort einen virtuellen Rundgang an. Auch Theateraufführungen und Konzerte kann man per Internet zu Hause erleben, jetzt wo Kultureinrichtungen geschlossen sind. Christopher Rüping ist Regisseur am Züricher Schauspielhaus. Er sagte in Deutschlandfunk Kultur, es gebe viele neue Formatideen. Er könne sich zum Beispiel ein Konzept vorstellen, bei dem die Schauspieler aus ihren jeweiligen Wohnungen streamen, was dann in einer öffentlichen Konferenz übertragen werden könnte.
Da ist man sich ja sicherlich einig, dass jetzt die hauptsächlichen Sorgen etwas anderes sind als das Bedürfnis nach Kunst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es einen Zeitpunkt gibt, in dem die Einsamkeit, die so entsteht, die durch so Quarantänesituationen natürlich sehr, sehr schnell entstehen kann, die soziale Isolation, dass die es geradezu notwendig macht, dass wir uns gemeinschaftlich nach Formaten auf die Suche begeben, die etwas helfen können in dieser Einsamkeit. Ich glaube, da kann Theater ein Medium sein dafür.
Regisseur Christopher Rüping über Theater gegen Einsamkeit. Derweil warnt der Börsenverein des deutschen Buchhandels vor den Folgen der Corona-Krise für die Buchbranche. Durch die zu erwartenden flächendeckenden Ladenschließungen, die auch zur Schließung von Buchhandlungen führten, hätten Händler, Verlage, Zwischenbuchhändler und Autoren absehbar mit massiven wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen. Das erklärte der Börsenverein heute in Frankfurt und forderte eine schnelle und wirksame Unterstützung der Politik. Und zum Schluss noch diese Meldung über beruhigende Kunst. Unter dem Hashtag Museum Moment of Zen teilen internationale Museen auf Twitter und Instagram Kunstwerke, denen sie stresslindernde Kraft zuschreiben. An die 100 Museen, vor allem aus den USA, haben sich schon an der Aktion beteiligt.
Katrin Weller, vielen Dank für die Kulturnachrichten. Wie die einzelnen Bundesländer reagieren, wie sie handeln, nachdem das Robert-Koch-Institut die Corona-Gefahr als hoch eingestuft hat, das erfahren Sie gleich in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Maja Elmenreich.